Wir gehen Ihnen, wie gesagt, heute in den letzten Teil noch von dem Element Wasser und dieser Serie Jesus begegnet. Und etwas, was mich wirklich fasziniert, ist so die Treue, die die Moslems haben gegenüber Ramadan. Und ich meine, es gibt so einen Teil im Ramadan, der ist easy, finde ich, und einen Teil, der ist wirklich krass. Was ich easy finde, ist auf Essen verzichten untertags, wenn du ja nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang dir kannst den Bauch vollschlagen. Das ist jetzt nicht etwas, was ich mega bewundere, es ist einfach umgedreht. Also das würdest du und ich auch schaffen. Aber was ich wirklich krass finde, ist das Verzichten auf Wasser. Dass die meisten Moslems, die es richtig machen, dass sie kein Wasser trinken. Und das erinnert mich, als ich noch in der Kante war und wir am Mittwochmorgen eine Doppelstunde turnen hatten und wir hatten einen Ägypter, einen Moslem. Und wir haben Unihockey gespielt wie die Weltmeister, oder? Auf allerhöchstem Niveau. 2 Stunden lang gesäckelt und dann, wenn es fertig ist, springt jeder in die Garderobe und unter den Wasserhahn, ein Gedräng am Wasserhahn. Jeder will der Erste und will endlich trinken. Und da kommt eben der Moslem-Kollege rein und wäscht sich das Gesicht. Und ich sage, wieso trinkst du nicht? Ich habe Ramadan. Er sagt, musst du jetzt den Durst den ganzen Tag aushalten? Ich sage, nicht den ganzen Tag, nur bis Sonnenuntergang. Und ich dachte, wow, du arme Kaib, oder? Also du merkst einfach, Wasser ist etwas, was wir brauchen. Wir haben natürlich in der Schweiz ein Überfluss an Wasser. Wasser ist bei uns kein Mangelprodukt. Es kommt aus dem Wasserhahn, es kommt aus der Duschbrause. Manchmal haben wir fast zu viel Wasser, wenn es ein bisschen regnet, wie bei unserer Überschwemmung im ICF vor 2 Jahren. Dort hätten wir lieber ein bisschen weniger Wasser gehabt. Wasser ist bei uns ein Überflussprodukt, obwohl es ja auch grundsätzlich knapper wird, das ist klar. Aber natürlich in die Kultur, in die wir heute wieder reingehen, in die Kultur von Israel, im Orient, im Nahen Osten, dort ist Wasser etwas, das dein Überleben garantiert. Wasser ist nicht etwas Selbstverständliches. Für Wasser bist du bereit, weite Strecken zu laufen, zu einem Brunnen. Du kannst verdursten. Wir haben vor ein paar Wochen die Geschichte angeschaut von der Hagar in der Wüste. Und Hagar wäre verdurstet, hätte Gott nicht übernatürlich eingegriffen. Das Volk Israel, das geklagt hat, weil sie kein Wasser hatten. Und der Mose schlägt an einen Fels und es kommt Wasser raus. Also wir sind in einer Kultur, wo Wasser eben alles andere als selbstverständlich ist. Und man weiss, wenn man keinen Zugang findet zu Wasser, dann stirbt man. In einer Zeit, wo du nicht einfach einen Wasserhahn aufdrüllen kannst oder eine Duschbrause und es kommt raus. Es gibt sogar Leute, die können sogar Kohlensäure. In meiner Familie hat sogar jemand, die hat jetzt eine Wohnung, wo du Kohlensäurewasser rauslassen kannst zum Wasserhahn. Also auch das ist heute möglich. Aber wir gehen da natürlich in eine ganz andere Zeit. Und wie der Johnny das schön gesagt hat, wir schauen Begegnungen an mit Jesus rund ums Thema Wasser. Und heute gehen wir rein in die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und ich leite die gerade ein mit den ersten Versen. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, dass wie gross der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Ich gebe dir ein bisschen Kontext. Jesus ist gerade in Judäa, er wirkt dort, hat mega viel Zulauf. Die Pharisäer sind eifersüchtig und Jesus sagt, komm, wir ziehen uns zurück in den Norden, auf Galiläa, wo er herkommt. Du kannst einen kleinen Umweg machen, nicht einen mega grossen, dann bleibst du im Landgebiet von Israel. Oder du sagst einfach geraden Weg und dann gehst du durch Samaria, durchs Ausland. Wobei eben Ausland ist grundsätzlich noch krass, dass man das zu dieser Zeit so gesehen hat, weil wo das Volk Israel noch gemeinsam war unter dem König Saul, David und Salomo, hat Samaria dazugehört. Aber dann, unter dem Sohn von Salomo, hat es einen Bürgerkrieg gegeben. Israel hat sich aufgeteilt in das Nordreich und in das Südreich. Und Samaria war eben ein Teil vom Nordreich. Zum Teil war es sogar ein Regierungssitz vom Nordreich. Die Assyrer haben dann das Nordreich erobert, 722 vor Christus, und haben Assyrer angesiedelt. Also hat dann so eine Mischbevölkerung gegeben zwischen Juden, die an Gott geglaubt haben, und Assyrer, die an andere Götter geglaubt haben. Und seitdem hat sich so ein Mischglaube entwickelt. Die Samaritaner selber haben nach wie vor den Anspruch gehabt, dass sie Teil sind vom Bund von Mose, dass sie zum lebendigen Gott, zu Jahwe gehören. Aber die Israeliten, die aus dem Südreich entstanden sind, aus dem Südreich rausgekommen sind, haben gesagt, die gehören nicht zu uns, mit denen haben wir nichts zu tun. Die sind nicht heilig wie wir. Sie sind kein Nachkommen mehr von Abraham. Sie haben den Bund von Gott verlassen. Also das Ganze ist ein religiöser Konflikt, der hier entstanden ist. Es ist ein Volk, das sagt, hey, das Segen von Gott gehört uns allein. und ein anderes Volk, das sagt, hey, wir haben genauso Anteil an dem Segen. Und darum ist es spannend, dass Jesus dieser Frau dann begegnet. Und dann heisst, sie haben sich getroffen in Sichar, in der Nähe von einem Feld, wo Jakob seinen Sohn Josef gegeben hat. Jakob hat das abgekauft zu dieser Zeit, hat es dann später seinem Sohn Josef übergeben und dort haben sie sich getroffen. Und wo sich, und jetzt gehen wir in Vers 6, auch der Jakobsbrunnen befand, es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Der Jakob hat da schon einen Brunnen ausgegraben vor Hunderten von Jahren. Und sie kommen dort an den Jakobsbrunnen und Jesus ist müde. Ist er müde, weil er viel gelehrt hat, weil er viel geheilt hat oder ist er einfach müde vom langen Marsch? Es ist vielleicht auch wieder ein paar 20, 30 Kilometer, die er gerade in den Beinen hat. Vielleicht schon früh am Morgen losgelaufen. Er ist einfach müde und sitzt sich dort am Brunnen. Es ist interessant, dass die meisten Übersetzungen mit Brunnen übersetzen, aber es ist eigentlich nicht wirklich das griechische Wort. Das griechische Wort ist Quelle. Also wörtlich ist es die Jakobsquelle. Und es gibt zwei Arten von Brunnen, wo du hast. Die meisten Brunnen arbeiten einfach mit Grundwasser, aber es gibt vereinzelt Brunnen, wo du eine Quelle hast als Grundlage. Und das sind natürlich die attraktiven Brunnen. Dort hast du immer frisches Wasser. Und wir reden jetzt so nicht einfach von einem Brunnen, wo man genug weit runtergebohrt hat. Es war zwar auch ein tiefer Brunnen, sondern wir reden hier von einer Quelle. Also da ist Wasser gesprudelt und Wasser geflossen. Der Jakob, der Stammvater oder einer der Stammväter, hat seinerzeit den Brunnen entdeckt. Jesus ist müde, er macht eine Pause, seine Jünger dürfen aber noch nicht. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Dann kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. In dem Vers 7 und 8 haben wir gerade zwei Verletzungen von den gesellschaftlichen Gesetzen von dieser Zeit. Erstens mal, die Juden haben keinen Kontakt mit Samaritanern. Sie haben gesagt, mit denen haben wir nichts zu tun. Wie gesagt, es ist Mischvolk, haben sich vermischt, sind aus dem Bund rausgefallen von Gott. Wir sind das erwählte Volk, wir sind Nachkommen von Abraham. Es ist das verhasste, verfindete Nachbarvolk. Jesus erzählt dann im Lukas 10 die Geschichte vom barmherzigen Samariter, oder? Wo eben einer abgeschlagen wird von Räuber, der Tempeldiener und der Priester laufen vorbei, aber genau der Samariter kümmert sich darum. Also du merkst, Jesus hat diesen Ansatz nicht gut geheissen, was im Volk. Zu sagen, wir sind die einzig geworden, die auserwählt und es sind die bösen Samariter. Sondern Jesus hat das Herz für alle Menschen und er hat bewusst hier eine Begegnung gemacht, hat hier bewusst ist sich auf eine Begegnung eingeladen mit einer Frau von Samaritanerin und er hat auch bewusst in dem Gleichnis, das er auch selber erfunden hat, im Lukas Kapitel 10, hat er bewusst gesagt, die gute Person in dieser Geschichte ist eben der barmherzige Samariter. Und bis heute reden wir noch nicht vom barmherzigen Juden. Oder? Oder du machst auch keinen irgendwie jüdischen Kurs, wenn du lernen willst, wie du Verbindungen, Verbände machst und so weiter. Sondern wir sagen, oder es sind Samariter. Also das hat Jesus können irgendwo auch unsere westliche Kultur implementieren, so der barmherzige Samariter. Und Jesus redet mit dem Samariter oder mit der Samariterin erstens und zweitens ist noch eine Frau. Und das geht sowieso auch nicht im Judentum. Sie haben ähnlich wie die Moslems heute ein bisschen stärkere Abgrenzungen gehabt zwischen Männern und Frauen. Auch in den Synagogen waren ja die Frauen auf einer Seite und die Männer auf der anderen. Da hat es keine Durchmischung gegeben. Und Jesus verletzt da gerade zwei gesellschaftliche Brüche. Er redet mit einer Samaritanerin und er redet mit einer Frau. Und er ist dann auch noch ein bisschen anmassend und sagt ihr, gib mir zu trinken. Was noch spannend ist, der Johannes erwähnt, dass es Mittagszeit war. Grundsätzlich sind ja die Brunnen oft außerhalb vom Dorf gewesen. Und du bist bewusst am Morgen und am Abend gegangen. Weil am Mittag, wer schon in Israel war, der weiss, es kann mega heiß werden am Mittag. Und du gehst nicht am Mittag essen holen. Oder trinken holen. Geh Wasser schöpfen. Du gehst am Morgen früh, wenn es so erträglich ist, oder am Abend spät. Diese Frau kommt am Mittag. Viele Kommentatoren legen das so auf, dass sie sagen, sie hat vermutlich etwas zu verstecken gehabt. Sie kommt vermutlich am Mittag, weil sie gewusst hat, es ist der einzige Moment, wo sie allein ist und sie nicht irgendwie muss anderen Ausgrenzungen oder blöde Sprüche oder so ausgesetzt sein. Wo ja immer, sie kommt auf jeden Fall in dem Moment, was am heißesten ist am Tag und in dem Moment, wo man grundsätzlich nicht zu einem Brunnen geht, nämlich in der heißen Mittagszeit. Jesus sagt, gib mir jetzt trinken. Und dann heisst es, überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude, ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit, den Samaritanern. Also sie ist geschockt oder überrascht zumindest und sagt, was ist jetzt da los? Ich bin doch eine Samaritanerin, du pflegst doch keinen Kontakt mit uns, du bist sogar ein Rabbiner, wahrscheinlich, sie nennen ihn ja Rabbiner, du bist sogar noch ein wichtiger Jude. Was pflegst du Kontakt mit mir und fragst nach Wasser? Sie ist verschrocken, oder? Und das ist so meine erste Lektion, analog zu der letzten Predigt. Letzten Sonntag habe ich wieder ein paar Lektionen. Und die erste Lektion ist, das lebendige Wasser gilt allen. Wir werden heute über das lebendige Wasser reden und es ist eine Quelle, die für jede Person fließt. Und auch wir als Kirche, wir haben so eine Aufgabe und du als Nachfolger von Jesus inkludierend sein, Menschen einzuladen in unser Leben, Menschen einzuladen in unsere Kirche, ob sie jetzt irgendeiner gesellschaftlichen Norm entspricht oder nicht. Wir haben letztes Mal im Sunday Night, unserer Sonntagabendarbeit, haben wir so eine Zeugnisrunde gemacht und haben so gesagt, warum bist du überhaupt da? Und dann hat ein Mann etwas gesagt, was mich bewegt hat. Er hat gesagt, ich bin so viel verarscht worden in der Welt in den letzten Jahren. Ursprünglich hatte ich eine Mutter, die mir gesagt hat, ich gehe in die Kirche, aber ich habe es gleich nie gemacht. Dann bin ich halt in die Welt hinein zu meinen nicht-christlichen Kollegen und ich bin einfach immer verarscht worden. Und jetzt bin ich da und ich habe das Gefühl, ich bin angenommen. Ich bin geschätzt, so wie ich bin, gleich bin geliebt, so wie ich bin. Ich weiss, wir sind auch alles Menschen, so perfekt läuft es auch bei uns nicht immer. Aber da ist es bis jetzt gut gelaufen. Er fühlt sich einfach wohl, er fühlt sich angenommen. Wir lieben ihn, er ist ein mega cooler Typ, er ist unglaublich begabt. In vielen Bereichen auch. Und wir lieben ihn natürlich nicht wegen dem, sondern einfach, weil er so ein herzensguter Mensch ist. Und so soll es sein. Das lebendige Wasser gilt jedem. Wir sind nicht wählerisch. Jesus gibt es breit. Und darum wählt er sich eben heute für diese Lektion jemanden aus, der erstens eine Frau ist und zweitens eben vom verhassten Nachbarland. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Da kommen wir jetzt wieder zu dem Quellwasser. Eben. Es ist eben nicht ein Brunnen, wo einfach mit Grundwasser schafft, ist ein Brunnen, der mit Quellwasser schafft. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, mit wem du redest, und wer dir gesagt hat, gib mir zu trinken, hast du gesagt, gib mir von dem lebendigen Wasser. Also Jesus redet da eben von einem Wasser, das mehr ist als einfach dein Durst stillen, sondern es ist etwas, das ganz, ganz tief deine Seele, deine innersten Wünsche stillt, wo dir ganz einen tiefen Frieden und ganz einen tiefen Ruhe gibt. Die Frau hat es noch nicht verstanden. Sie sagt, ein Herr wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Also sie ist noch ganz auf der physikalischen Seite. Sie sagt, ja, also lebendiges Wasser ist da unten, Quellwasser. Ich sehe es auch, du hast weder irgendeinen Eimer noch eine Schnur zum Runterlassen. Wie willst du überhaupt das Wasser schöpfen? Und das ist Lektion 2, wenn wir vom lebendigen Wasser reden, dann reden wir nicht von etwas Materiellem. Schon immer ein bisschen die Frage, oder, was sättigt unsere Seele? Mit einem Mann geredet, der hat gesagt, jetzt bin ich auch schon über 40. Und ich habe immer noch kein Eigenheim. Der hat ein Eigenheim und das hat ein Eigenheim und das hat ein Eigenheim und ich habe immer noch keins. Und du merkst, es hat etwas mit ihm gemacht. Die Frage ist, was sättigt unsere Seele? Ist es etwas Materielles? Wir gehen jetzt in eine Zeit rein vom Gebet und vom Fasten. Ich sage später noch ein bisschen mehr dazu, auch wie ich das mache, wenn jetzt die Gebet- und Fastenwoche startet, ab morgen. Aber ein Punkt vom Fasten ist eben, es ist nicht etwas Materielles. Das gute Stück Fleisch, der gute Tropfen Wein oder das Coca-Cola, das ich eben immer noch zu gern habe. Weil ich trinke auch kein süßes Getränk, wenn ich faste. Sondern es ist eben Jesus direkt, der meine Seele sättigt. Der Psalmist sagt, du bist mein ganzes Glück. Und Jesus sagt, meine Speise ist es, der Wille von meinem Vater zu tun. Das sättigt mich. Du merkst, im Moment haben wir hier einen Jesus, der schon ein bisschen weiter redet, so ein bisschen von dem Lebendigen, was und eine Frau, die es noch nicht so ganz begriffen hat. Und manchmal merke auch ich, wenn ich einfach so Äußerlichkeit habe, die mich sättigt. Ich habe gestern Abend mit dem Levin, mit meinem Sohn Geografie gelernt. Erdrotation und Erdrevolution. Und um das zu erklären, haben wir dann so einen Globus geholt und haben so versucht, mit einer Taschenlampe die Sonne zu beleuchten und dann zu trölen und zu sagen, jetzt ist Sommer, jetzt ist Winter, jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht. Oder? Erdrotation ist ja die 24 Stunden um die eigene Achse und Erdevolution ist einmal im Jahr um die Sonne. Habe ich jetzt auch gelernt gestern. Oder wieder aufgefrischt. Und dann sagt der Levin plötzlich, wenn er den Globus anschaut, Papi, wenn ich etwas grösser bin, mache ich eine Weltreise. Und ich sage, mach das, weil ich habe das nie gemacht. Und ich merke, dass manchmal etwas so viel machen, eine Weltreise, und ich bin noch nie länger als 3 Wochen am Stück im Ausland gewesen. Und das war in der 5. Klasse. Ich war zwar viel im Ausland, aber immer noch kurz. Und manchmal denke ich, hast du das nicht ein bisschen verpasst, die Weltreise? Du hast so viel nicht gesehen von dieser Welt. Und sofort merkst du so, du fährst dich an von Sättigen mit Sachen, die nicht Jesus sind. Es ist so ein einfacher, frommer Spruch zu sagen, Jesus stillt all deinen Durst. Aber ist es wirklich so? Und dann habe ich Levin gesagt, schau, Levin, ich habe es verpasst. Aber du machst es. Du machst es für mich, oder? Genau. Weil ich es auch verpasst. Und dann sagt Levin, ja, aber du kannst ja auch gehen, wenn wir erwachsen sind, Kind. Und dann sagt so Rebecca, wenn ich, ja, dann kommen Grosskind. Ja, kann ich auch nicht, oder? Kein Bezug, oder? Okay. Vielleicht geht es halt nie auf die Weltreise. Aber ich lerne 2 neue Länder kennen das Jahr. Ich gehe im Herbstcamp auf Kroatien. Und ich mache eine Trauung von der Christina, die am Worship Leiter bei Pavle in Serbien. Also 2 neue Länder, wo ich noch nie war. Kroatien und Serbien. Ist doch auch schon cool. Es ist nicht gerade eine Weltreise, aber es ist immer eine kleine Balkanreise. Oder? Genau. Was sättigt denn unsere Seele? Immanuel Haller, der morgen im Eis auf Zug predigt, hat es mal im Chat-GPT eingegeben, was sagt Glücksforschung, was uns sättigt, und hat mir es dann geschickt. Das sind so 6 Bereiche, oder? Soziale Beziehungen sättigen uns, positive zwischenmenschliche Beziehungen, Sinnerfüllung, wenn wir das Gefühl haben, wir machen im Leben etwas Sinnvolles, wir leisten auch einen Beitrag an die Gemeinschaft. Das Dritte ist Selbstakzeptanz und Selbstwirksamkeit, sich selber anzunehmen, so wie man ist. Das Vierte ist Achtsamkeit und Dankbarkeit. Das bewusste Schätzen vom Augenblick und eine dankbare Grundhaltung. Das Fünfte ist Gesundheit und Wohlbefinden, Life-Balance, regelmäßige Bewegung und Ernährung. Das Sechste ist Optimismus und Resilienz, also positive Lebenseinstellung und eine Fähigkeit, mit Rückschlag umzugehen. Das heißt, das ist eigentlich das, was unsere Seele so wünscht, oder? Und jetzt ist Jesus mitten in dieser Diskussion über das lebendige Wasser, über was sättigt dich wirklich? Und dann heißt es, Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von dem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Ist ja klar, oder? Von dem Wasser aus dem Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Jesus sagt, es gibt einen Zugang zu einem lebendigen Wasser, wo du nie wieder wirst Durst haben. Ein Zugang zu einem heiligen, lebendigen Wasser. Und ich habe hier so schönes, weisses oder durchsichtiges Wasser mitgenommen. So richtig reines und schönes Wasser. Und das ist so der Zustand, wenn wirklich Jesus den Durst stillt und er unsere Seele nährt. Und gleich sind wir ja Menschen. Und merken halt immer wieder, wie wir irgendwie unsere Identität oder unsere Sättigung doch wieder aus etwas anderem nehmen. Oder? Und dann sehen wir so, das Wasser fährt sich immer wieder so ein bisschen leicht an zu verschmutzen. Eben, es gibt so viele Aspekte. Oder? Wenn du wirklich lernst, dass Jesus dein Durst stillt, wirst du eben 2 Vorteile haben. Erstens mal, wenn etwas nicht so läuft in deinem Leben, wenn vielleicht deine Ehe schwierig ist, deine Beziehung in der Familie etwas nicht so gut läuft, in den Freundschaften, oder du körperlich krank wirst, oder einfach irgendetwas wirst du merken, es macht natürlich auch etwas mit einem, aber es nimmt dir nicht den Boden unter den Füßen weg, weil Jesus sättigt dich. Das kann dir nie jemand nehmen, oder? Das ist das, was die verfolgten Christen in China oft sagen. Sie sagen, sie können es nur so fest verfolgen, sie können mir ja Jesus doch nicht nehmen. Und das ist ja alles, was ich brauche. Sie verstehen den Gedanken eigentlich mega stark, oder? Das Wichtigste können sie mir nicht nehmen. Klar, sie können meinen Körper kaputt machen, sie können mich einsperren, aber Jesus kann mir auch niemand nehmen. Und wenn das wirklich uns sättigt, und das ist eben die Frage, so verstehen wir, dass es wirklich Jesus uns sättigen kann. Und wenn wir das erleben, dann kann es irgendwo stürmen im Leben, es kann irgendwo schwierig sein und man merkt immer noch, hey, wir haben Jesus. Aber eben auch im Umgekehrten, wenn ich eben dann meine Anerkennung und mein Segen oder meine Sättigung dann muss aus einer Ehe rausnehmen oder aus einer Beförderung im Job oder wo auch immer, dann kann ich das auch wieder ganz anders geniessen. Weil es definiert mich nicht. Ich kann viel relaxter daran hin. Hey, ich meine, ich merke das im Fall auch bei mir. Ich habe es auch immer wieder erzählt, Instagram macht ja die Mehrheit der Menschen traurig und nicht glücklich, wegen dem Vergleichen, oder? Und ich meine, ich bin mega happy, wie sich das ISF Zentralschweiz entwickelt. Und doch gehe ich manchmal auf Instagram und sehe Fotos von allen möglichen Kirchen auf der Welt. Und denke, wow, die sind so schnell so gross geworden. Wow, die haben das, wow, die haben das, wow, die haben das. Das habe ich nicht, was habe ich alles falsch gemacht? Und du merkst sofort, hey, ich nehme doch auch noch viel Bestätigung aus meinem Ruf oder aus meinem Ehrgeiz. Und die Zeiten vom Fasten und vom Betten, und ich habe hier ein Slide mitgenommen von der Gebetswoche, ich möchte einfach heute noch ein bisschen Werbung machen und dir zeigen, warum ich mich eben so freue darauf. Es ist für mich eine Woche von der persönlichen Reinigung. Heute Abend gibt es so die Nacht, auf das freue ich mich noch. Dann wird eine Woche gefastet bis nach der Gebetsnacht am Samstagmorgen. Ich freue mich dann wieder aufs Morgen. Und der Punkt ist der, ich gehe in eine Zeit von der Reinigung. Ich habe meinen Terminkalender so zusammengestückelt, dass ich jeden Tag nur halbtags arbeite und halben Tag im Gebet verbringen kann. Also entweder am Morgen oder am Nachmittag werde ich halt alles erledigen, was es braucht für das ISF, Luzern, Zug oder für das Movement oder was auch immer. Und den anderen Halbtag einfach Zeit hat zum Beten, zum Bibellesen, einen Spaziergang machen mit Jesus und einfach mal zu merken, hey, wo sind eben all die Aspekte in meinem Leben, wo eben doch mich noch viel mehr nähren, als mir es lieb wäre. Manchmal merkst du, es hat so viel zu tun mit Anerkennung, es hat vielleicht auch etwas zu tun mit einem Komplex oder mit einem Minderwert, den du hast, wo du einfach merkst, so in einer Woche von der Reinigung kann das vorkommen und du kannst es Gott wieder hinlegen. Wir werden aus diesem Grund auch einen Stiftshütten-Parkour haben, hier im K2. Und immer von Mittag um 12 bis am Abend um 10 Uhr wird das ISF einfach offen sein. Und du kannst auch einfach ganz allein dich durch die Stiftshütte durchbeten, ist alles erklärt. Wir haben auch eine Predigt von Hanna und von mir auf unserem ISF Zentralschweiz-Channel, wo kannst du nachhören kannst, wenn du nicht mehr genau weißt, wie funktioniert so ein Stiftshütten-Gebet. Du kannst einfach kommen. Wir haben jeden Abend Gebetszeit, Karfreitag, haben wir eine geführte Gebetszeit für die Familie, wo ich mal die Familie mitnehme und mit der Familie, mit den Kindern zusammen und der Erwachsenen durch die Stiftshütte beten. Du kannst mit der ganzen Familie kommen und einfach mal lernen, wie kannst du als Familie durch die Stiftshütte durchbeten, wie kannst du den Prozess von der Reinigung, von der Erfüllung gehen. Oder? Die Stiftshütte ist letztendlich, du gibst alles ab, gehst zum Brandopferaltar, gibst alles ab, was dich trennt von Gott. Waschbecken, lass dich reinwaschen und dann gehst eben, dann lass dich wieder neu erfüllen. Siebenarmige Leuchte, Stab für den Heiligen Geist. Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Gehst du zu dem Schaubrot, Nahrung, die aus dem Wort kommt. Und dann gehst du zum Räucheropferaltar, wo in Worship reingehst und dann ins Allerheiliger. Also du lässt los und lass dich erfüllen. Und ich freue mich so auf diese Woche, obwohl es natürlich auch ein bisschen ein Verzicht ist. Aber verstehst du, das ist auch so ein Punkt. Wenn wir aber lernen, dass Jesus unser Glück ist, dass Jesus alles ist, was wir brauchen, dann können wir eben auch verzichten. Menschen, die das begriffen haben, können eigentlich relativ problemlos verzichten, weil sie wissen, das habe ich auch trotzdem. Es ist eben nicht das Cordon Bleu, oder? Wo du immer am Freitagmittag mit deinen Arbeitskollegen essen gehst, der dich nährt. Und es ist auch nicht das Gläschen Wein, das du am Feierabend noch nimmst, sondern es ist wirklich Jesus. Und auf das kannst du auch verzichten. Im Neuen Testament, der Paulus verbindet ja auf Gebetszeiten auch mit Verzicht auf Sexualität. Warum? Das ist ja nicht der zeitliche Aspekt. Sag ja, wegen dem Sex, den du hast, kannst du nachher nicht beten. Sondern es geht darum, Jesus nährt mich ganz allein. Und dann freue ich mich auf die Zeit, einfach für mich ganz persönlich. Und wenn du willst, bist du herzlich eingeladen, um daran teilzunehmen, wo wir einfach miteinander durch einen Prozess der Reinigung gehen. Und einfach sagen, Jesus ist alles, was wir brauchen. Und all das andere, das giftige Zeug, das wir eben immer wieder reinlassen, das nehmen wir da raus. Oder? Und glauben daran, dass Jesus wirklich genügt. Und das ist dann meine dritte Lektion. Das lebendige Wasser löscht den Durst für immer. Es ist auch so, wenn du ein Gocki trinkst, dann hast du so viel Zucker, dann hast du nachher wieder Durst. Aber wenn du Wasser trinkst, dann hast du mindestens ein paar Stunden oder ja, vielleicht eine Stunde oder so Ruhe, oder? Aber dann gibt es eben noch das lebendige Wasser. Und Lektion 4 ist, das lebendige Wasser sprudelt bis in alle Ewigkeit. Ich habe in diesem Jahr mir immer so Monatszeit genommen, im ersten Monat, gesagt, ich werde jeden Tag Bibel lesen und das ziehe ich durch. Das ganze Jahr bis jetzt, jeden Tag, mit Ausnahme von einem. Dann habe ich gesagt, im Februar, jetzt tue ich dazu, jeden Tag dreimal Früchte oder Gemüse. Ziehe ich auch durch. Jedes Mal dreimal Früchte. Meine Mutter sagt zwar fünfmal wäre wichtig, aber ich sage, dreimal ist mal das, was ich schaffe. Dann im März habe ich gesagt, jetzt kommt das Handy dran. Das Handy nehme ich frühestens für am Morgen um 8 Uhr und ab dem Abend um 8 Uhr gibt es kein Handy mehr und am Mittag nicht. Wenn ich daheim bin, wird es weggelegt. Und ich merke, das verändert etwas. Und gleich habe ich gemerkt, wenn ich vor ein paar Tagen mich etwas mega beschäftigt. Und dann bin ich plötzlich am Handy und von Instagram Clips zu schauen. Über 20 Minuten lang. Mega blöd, mega ineffizient, oder? Und dann habe ich es weggelegt und gedacht, warum hast du das gemacht? Dann habe ich gemerkt, weil ich gerade mit dem Problem nicht gegangen bin. Mich hat etwas beschäftigt, ich bin geflüchtet. Aber verstehst du, mein Wunsch ist, dass ich eben zu Jesus gehe, wenn ich merke, mich beschäftigt etwas und nicht in die Instagram-Clips. Und ich merke, ich habe noch so viel zu lernen und du vielleicht auch. Und dann kommt die Frau mit der Erkenntnis und sagt, Herr, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Ja, sie hat so ein bisschen gecheckt, irgendetwas ist speziell bei dem Wasser, aber der zweite Teil, so der Unterschied zwischen der geistlichen Welt und der physikalischen Welt, hat sie gleich noch nicht ganz verstanden. Und dann kommt eigentlich noch ein Bruch in dieser Geschichte. Dann heisst es, geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau gilt als Ehebrecherin. Fünfmal geheiratet, das war zu dieser Zeit nicht so wild, weil die Scheidungspraxis war sehr lasch. Über das diskutiert dann Jesus mit den Pharisäern in Matthäus Kapitel 19. Aber zusammenleben mit einem Mann, der sie nicht geheiratet ist, ist gar nicht gegangen. Also ist eine praktizierende Ehebrecherin. Und das ist meine fünfte Lektion. Der Empfang vom lebendigen Wasser ist unabhängig von unserem Sündenstatus. Egal, was du auf deinem Kerbholz hast, du hast einen Zugang. Jesus gibt dir das lebendige Wasser. Nachher kommt der Prozess der Heiligung, wo wir unser Leben verändern müssen. Ganz wichtig. Aber der Zugang, der ist unabhängig. Und jetzt ist eben ganz spannend. Johannes 4 kommt nach Johannes 3. Und Johannes 3 ist auch ein Gespräch, auch ein langes Gespräch. Johannes 3 ist ein Gespräch mit dem Nikodemus, mit einem von den obersten Pharisäern vom Volk Israel. Und Kapitel 4 ist wieder ein Gespräch mit einer samaritanischen Frau. Ich meine, mit dem obersten Pharisäer ist noch spannend, oder? Der kommt in der Nacht zu Jesus, die Frau trifft er in der Mittagszeit. Aber eigentlich mit dem obersten Pharisäer trifft man sich gern. Das ist wie wenn dich heute mit einem Bundesrat triffst. Das ist so das Who is Who von dieser Zeit, das ist Prominenz. Und Jesus sagt, hey, das lebendige Wasser geht zum Nikodemus, zu dem Pharisäer, zum religiösen Leader, genauso wie zu der Frau am Jakobsbrunnen. Zu beiden. Und der Gegensatz, den Johannes wählt von Johannes 3, von der absoluten Prominenz im Land zum Johannes 4, zu einer Frau, die eine Frau ist, eben wie gesagt, die man eigentlich mal gar nicht anreden dürfte, eine Samaritanerin, fünfmal geheiratet und im Ehebruch lebt. Verstehen Sie, der Bruch ist gewaltig. Vom ganz Heiligen zu den ganz Sündigen. Und meistens ist der gleich. Beide müssen von neuem geboren werden. Beide brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Beide brauchen das lebendige Wasser. Es gilt für beide. Johannes macht das ganz geschickt, wenn er die beiden Gespräche hintereinander einführt. Übrigens zwei Gespräche, die wir in keinem anderen Evangelien beschrieben haben. Etwas, was wirklich Johannes ganz, ganz wichtig genommen hat. Aber die anderen Evangelisten offensichtlich noch nicht so den wirklichen Wert erkannt haben. Wir lesen das nur im Johannes. Und dann heißt es, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist. Wow, jetzt hat sie es irgendwie begriffen, oder? Das ist nicht einfach ein guter Mann, nicht einfach ein Prophet, nicht einfach ein Rabbiner, da ist etwas mehr. Der hat wirklich lebendiges Wasser. Und sie geht ins Dorf zurück und sagt, hey, ich könnte sie, dass ich den Messias getroffen habe. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, die Jünger kommen dann zurück. Wir überspringen zwischendurch ein paar Verse, weil es eine sehr lange Geschichte ist. Fast 40 Verse lang. Oder über 40 Verse lang sogar. Die Jünger kommen zurück und sagen zuerst, was macht er da mit dieser Frau? Wieso redet er mit ihr? Und dann sagt Jesus, sag dir nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht. Und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das ist übrigens auch unsere neue Serie, die wir starten nach Ostern, über Säen und Ernten. Was gibt es so für Prinzipien, die wir säen können, dass es Gott eben auch segnen kann mit einer gesunden Ernte. Aber da geht es mir um etwas anderes. Jesus, die Jünger kommen zurück und sagen, wieso redest du mit einer Frau? Und Jesus nimmt den Blick weg und transferiert den und sagt, es geht doch nicht um das, es geht doch um eine Ernte, die reif ist. Das Feld ist reif zu der Ernte. Wir hatten letzte Woche die Taufen. Wow, so cool. Aber mein Herz sehnt sich wirklich nach einer Ernte. Ich war gestern am SC Kriens-Match. Das erste Mal in dieser Saison, seit ich in der Promotion League spiele, ging ich nicht mehr so viel. Und irgendwie, als ich da mit meinem Sohn, mit dem Jaron zusammen, sind wir in Hamburg und eine Bratwurst geholt in der Pause. Und ich habe irgendwie die Leute hinter der Theke angeschaut, fröhliche Leute, und gedacht, die wäre so cool, wenn die mal ins ICF kämpften. Ich habe irgendwie gerade so eine Sehnsucht entwickelt für die Leute, also die Spieler auf dem Feld. Sie haben übrigens 6-2 gewonnen. Es war ein mega spektakuläres Spiel. Ein Eishockey-Resultat eigentlich im Fußball. Hat sich gelohnt, haben wir das richtige Spiel ausgewählt. Aber Jesus sagt, hey, das Feld ist reif zu der Ernte. Wir gehen, aber wir müssen die Schritte machen auf die Frau zu am Jakobsbrunnen, auf den Nachbarn, der einsam ist oder was auch immer, auf den Vereinskollegen, der in einer Lebenskrise ist. Wir müssen die Schritte machen, weil das Feld ist reif zu der Ernte. Das ist das Teaching für seine Jünger. Und dann heisst es, dass dann ganz viele Leute zu Jesus gekommen sind. Und ganz am Schluss vom Kapitel heisst es, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, sagen dann die Samaritaner zu dieser Frau. Erklärten sie der Frau, wir haben ihn jetzt mit eigenen Augen gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Und so endet dann das Kapitel mit der Erkenntnis, das lebendige Wasser ist für uns alle und es ist eben rein und heilig. Und ich glaube, für uns als Nachfolger von Jesus ist einfach der Challenge immer wieder da, zu sagen, komm, wir bringen das Ungesunde, die ungesunde Identität, die wir nehmen, das, was uns sättigt oft, bringen wir aus unserem Leben raus und gehen immer wieder so in den Prozess von der Reinigung, von der Heiligung. Und dann gehen wir und bringen das lebendige Wasser den Menschen. Und das ist meine letzte Lektion, das lebendige Wasser darf weitergegeben werden. Zuerst hatte ich das Verb drin, das lebendige Wasser muss weitergegeben werden. Ich bin eigentlich vorgekommen. Genau. Und dann habe ich gedacht, das klingt ein bisschen hart. Ich bin auch ein sanfter Mensch. Dann habe ich das Muss durch Darf ersetzt. Aber das lebendige Wasser darf will ich eben gerne weitergegeben werden. Wenn du es für dich erkannt hast, soll es eben nicht bei dir bleiben. Und so hören wir die Serie auf, das Element Wasser. Es ist, glaube ich, eine ganz gute Abschlusspredigt. Einfach wieder zu sagen, hey, dass Jesus ist alles, was wir brauchen. Er ist das lebendige Wasser. Aber Jesus sagt, wer gefüllt ist von Gott, aus dessen Leib werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen zu anderen Menschen. Dass Gott uns weiterhin brauchen kann, eine Kirche zu sein, wo einfach Menschen zum Glauben kommen dürfen, wo Menschen verändert werden dürfen und wo Menschen Zugang finden zu dem lebendigen Wasser.